Schau her, forderte mein Onkel. Weder Traurigkeit noch Erschöpfung schwang jetzt in seiner Stimme mit, noch in der Art und Weise, wie er seinen Arm ausstreckte, an dessen Ende schlaff die Hand baumelte, sondern schiere Verständnislosigkeit. Tambuzai, es ist Zeit, dass du das richtig siehst. Ich war gezwungen, auf das gezackte Tal, das ich in das Fleisch meines Onkels gegraben hatte, zu schauen, wo das Messer einen Schlitz gefurcht hatte, so lang und breit, dass es besser war, nicht auch noch an die Tiefe der Wunde zu denken. »Ich hoffe, du wirst dich erinnern«, sagte Baba Mukuru. »Diese Narbe habe ich wegen dir. Ich habe es bis heute weggeschoben. Als du das wunderbare Ergebnis für die mittlere Reife bekommen hast, wenn auch nicht die Trophäe, warst du doch sehr gut. Und ich wusste, dass ich immer noch ganz war, obwohl ich das erlitten habe. Jetzt spüre ich Schmerzen. Ich habe das Gefühl, als würde ich in Stücke gerissen.« Ich sah hilfesuchend zu Maiguru, doch ihre Daumen waren in die Nase gewandert, als wollte sie jetzt, da ihr Mann den Schmerz neu erlebte, aufhören zu atmen. Ihre Augen waren trocken, starr und rot bis in die Pupillen, die verschlossen waren. Sie hatte sich aus der Situation zurückgezogen. Weder hörte noch sah sie etwas. Baba Mukuru schüttelte den Kopf und rollte den Ärmel wieder herunter. Nachdem er die Manschette zugeknöpft hatte, wandte er sich seiner Portion Huhn zu. Auf dieses Zeichen hin erwachte Maiguru zögernd und lethargisch wieder zum Leben und hielt ihrem Mann die Schüssel mit Gemüse hin. Und als Baba Mukuru die Bohnen ablehnte, bot sie ihm Soße an, die er auch ablehnte. Und ich tat das Gleiche, als mich Maiguru drängte, zu verstehen und nicht traurig zu sein und Appetit zu haben. Ich schaute lange auf meinen Teller, wurde immer benommener, spürte weniger als in der Nacht mit dem Mond, den Knochen, dem Lied und dem Sprung, weg von allem. Ich war also nicht weit genug weggesprungen, wie ich jetzt sah. Von der Frau auf dem Boden, nachdem Baba Mukuru wie ein Opfer für die Gottheit der Not und des Bedürfnisses so heftig wie Verlangen auf dem Boden lag und letztlich nicht das Erbarmen dieses Gottes erhielt. Denn er wurde nicht geopfert. Ich war nicht weit genug von meiner Mutter weggesprungen. Es schien, als würde ich mich nie wieder bewegen können, wenn ich es nicht schaffte, um sie herumzugehen. Herum, herum, herum. Um so eine Frau herum. Um zu meinem Onkel und seiner Familie zurückzukehren, wie kam ich an meiner Mutter vorbei? Baba Mukuru ging nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr ins Büro, da nicht einmal er sich noch der Ausgangssperre widersetzen konnte. Wir sahen gemeinsam die Nachrichten, und ich schaute mit meinem Onkel, obwohl uns Gabe Wright davon in Kenntnis setzte, dass der folgende Beitrag nichts für schwache Nerven war. Da war ein Seil, daran erinnere ich mich. Und festgebunden an einem Ende waren Leichen. Das andere Ende bemerkte man erst, als ein Jeep in einiger Entfernung den Motor aufheulen ließ und die Leichen ihm nachhüpften. Das Seil war lang. Es ermöglichte dem Farmer, um eine Grube zu manövrieren und die Leichen dort hineinfallen zu lassen. Fliegenschwärme flogen wütend summend auf, als eine Raupe Erde auf den Leichen ablud. Verschwunden, wurde uns zufrieden mitgeteilt. Die Terroristen waren begraben. Später am Abend nach dem Gebet bat mich Baba Mukuru, noch im Wohnzimmer zu bleiben. Maiguru und meine Cousine erinnerten sich an Aufgaben, die sie noch zu erledigen hatten. Deswegen war ich allein, als Baba Mukuru beschrieb, noch einmal und in größerer Ausführlichkeit, sogar erwähnte, wie strahlend mein Lächeln gewesen sei, als ich 8 Jahre alt war und er aus England ins Dorf zurückkehrte, wie sehr ihn meine Entwicklung enttäuschte. Er zeigte mir mehr Narben auf seinen Schienbeinen, um mir klarzumachen, wie er wegen mir gelitten und den Verrat meiner Mutter gern ertragen hatte. Denn war es nicht der normale Lauf der Dinge, dass ein Vater vor seinen Kindern gehen sollte, und da wir nicht reich auf die Weise der Europäer waren und es auch nicht der Brauch war, hatte er mir nichts Materielles zu hinterlassen, weswegen er mir eine Ausbildung zu hinterlassen wünschte. Das, so sagte er, sei besser als ein Geschäft, das man verlieren konnte. Deine Ausbildung, wies er mich traurig zurecht, ist dein größtes Vermögen. Es ist, als hätte ich dir nichts beigebracht, weil du alles verschwendet hast. Baba Mukuru hatten sein Opfer und sein Leiden nichts ausgemacht, solange ich mich benahm. Das Leiden hatte ihn abgehärtet. Jetzt jedoch war er angesichts meiner neuen Neigung zu Ungehorsam und Dummheiten nicht länger bereit dazu. Ich dachte, sagte er abschließend, nachdem er ungefähr eine Stunde geredet und viele Themen angesprochen hatte, darunter den Lohn für die Sünde, der, wenn schon nicht den Tod, dann eine dem Sterben ähnliche Existenzform bedeutete, wie das Leben meiner Mutter und meines Vaters auf dem Hof bewies. Ich dachte, dass der Ärger vorbei wäre, nachdem du den Brief an Schwester Emmanuel geschrieben und dich für dein schlechtes Verhalten entschuldigt hast. Offenbar nicht. Du hast getan, was du wolltest und nicht zugehört. In diesem Fall kannst du auch jetzt tun, was du willst, da du bewiesen hast, dass dich nicht interessiert, was andere wollen. Ich möchte nur, dass du dir merkst, dass ich dir nicht mehr helfen werde. Ich ging ins Schlafzimmer, das ich mit Nyasha teilte, zog mich aus, fühlte mich noch immer betäubt und ließ mich ins Bett fallen. Ich glaube, dass ich danach für immer betäubt war. Es war eine mondlose Nacht, deswegen kamen die Soldaten und ließen die Scheinwerfer ihrer Jeeps eingeschaltet, die durch die Frangipani ins Schlafzimmer strahlten und gewellte Schrecken an die Wände warfen, die mich vollkommen erstarren ließen. Zumindest wäre ich erstarrt, wenn ich noch etwas empfunden hätte. Ich dachte darüber nach, was Baba Mukuru gesagt und beschworen hatte, und fand auf tröstliche Weise, dass es richtig war. Wenn einerseits die eigene Mutter den Tod eines Mannes beabsichtigt hatte und dieser andererseits Scheinwerferterror ausgesetzt war, war es nur einleuchtend, dass er dich verstieß. Diese Logik konnte mich etwas trösten, da es stets einfacher war zu glauben, dass ich verdiente, was auch immer geschah. Allerdings schwor ich mir etwas. »Nyasha«, flüsterte ich. »Nyasha«. »Psst«. Sie drehte sich zu mir um. Ihre Augen waren groß und glänzten. Im Licht, das durch die Vorhänge drang, sah ich die Decke über ihrem dünnen, vor Angst zitternden Körper beben. »Nyasha, magst du Mai Guru?« fragte ich. Sie antwortete nicht. Sie rückte weg vom Licht der Scheinwerfer. Ihr großer Schatten hob sich, als sie sich umdrehte. »Ich werde nie wieder mit Mai sprechen. Ich werde nie wieder auf den Hof zurückkehren. Tambo, bitte«, drängte sie mich leise, »sei einfach still.« »Frag Vater, frag Vater«, rieten die Tauben in den Flaschenbürstenbüschen jenseits der Frangipani, als die Sonne über den Bergen aufging. Da sie in keine Dunkelheit mehr mit unerwünschtem Licht hineinleuchten mussten, heulten die Jeeps auf und rumpelten davon. Mai Guru ging morgens immer hinaus, um ihre Spuren wegzufegen. »Wer immer hier in der Nacht kommt«, sagte sie beim Fegen, »wer immer, ich will es nicht sehen.« »Du musst annehmen, was kommt, und darfst nicht so wählerisch sein«, sagte Baba Mukuru mehrmals in den nächsten Tagen zu mir. »Du kannst nicht erwarten, viel zu verdienen, da du keinen Abschluss hast, nur diese drei Abiturfächer.« Als Baba Mukuru Nyasha ihr Zeugnis zeigte, stellten wir fest, dass sie in allen drei Fächern ausgezeichnet abgeschlossen hatte. Infolge der Diskrepanz zwischen uns beiden jungen Frauen versuchte Baba Mukuru seine Tochter manchmal anzulächeln, wenn er mich ermahnte. Doch Nyasha nahm es nicht an und entmutigte ihren Vater, indem sie ihn finster anblickte. Der arme Baba Mukuru war niedergeschlagen, da er jetzt zu seinen beiden Töchtern keine gute Beziehung mehr hatte. Nyasha sagte, dass es gut für ihren Vater sei, weil sie sowieso bald weggehen würde, um in England zu studieren, da sie das Stipendium für Geflüchtete bekam, das sich Baba Mukuru für mich vom British Council erhofft hatte. Ich war so deprimiert, dass mich mein Scheitern, kein Stipendium zu erhalten, nicht weiter beunruhigte. Tatsächlich war ich erleichtert, obwohl ich nicht wollte, dass es jemand erfuhr. Niemand sollte sehen, dass ich meinen Kampfgeist verloren hatte. Aber ich war froh, dass ich mich nicht an eine neue Lebensweise und neue Europäer anpassen musste. Wenn er angesichts meiner Zukunft besonders missmutig gestimmt war, warnte mich mein Onkel. Du darfst nicht viel erwarten, Tambuzai. Selbst wenn die Universität dich aufnimmt, bist du nicht für einen anständigen Beruf qualifiziert. Es war sehr seltsam, dass Baba Mukuru anfing, ähnlich wie meine Mutter zu reden. Hatte ich Mai auch so sehr enttäuscht? Wie? Ich hatte doch nur eine gute Ausbildung gewollt, um helfen zu können, wie Baba Mukuru half. Meine Mutter enttäuschen? Nein, das war nicht möglich. 12. Kapitel. Ein paar Wochen, nachdem ich mein katastrophales Zeugnis erhalten hatte und über das mörderische Verhalten meiner Familie informiert worden war, schlich ich mich in elender Schande aus der Mission. Ich nahm 2 Jobs an, die mir Baba Mukurus Kontakte im Erziehungswesen verschafft hatten. Als Sekretärin in einer Schule und als Ersatzlehrerin in der langweiligsten untersten Klasse einer anderen Schule. Wie entmutigt ich war. Wie traumatisiert und niedergeschlagen. Ich versicherte mir, jetzt, da ich ihr vollkommen misstraute, wie schadenfroh und zugleich kläglich meine Mutter mich wegen meiner misslichen Lage verspotten würde, wenn ich dumm genug wäre, auf sie zu treffen. Deswegen erneuerte ich meinen Schwur und fand gute Gründe, sie zu meiden. Ich erhielt Anrufe, die Sekuru Dombo, meinen Onkel mütterlicherseits, betrafen, sowohl von Baba Mukuru als auch von Baba, der vom Telefon im Gemeindehaus im Dorf anrief. Sekuru Dombo kam von Mount Darwin zu Beratungen und ich versprach, ins Dorf zu fahren und vergaß es prompt. Doch während ich Hauswirtschaft in einer Handelsschule in Gaza unterrichtete, nahe dem Ort, aus dem Ntombi stammte, mussten Angelegenheiten mit Mbuya Hanna, meiner Großmutter väterlicherseits, geregelt werden. Und sowohl die Anwesenheit meiner Mutter als auch meine waren erforderlich. Und ich traute mich nicht, fernzubleiben, denn der Geist einer Großmutter väterlicherseits ist mächtig. Mai legte Wert darauf, mich ausgiebig zu umarmen, als ich in Otsi ankam, woher die Familie meiner Großmutter stammte. Ich erstarrte, als sie mich berührte, und zwang mich dazu, die Arme um ihre Schultern zu legen. Dann lachte und seufzte Mai und tat, was sie immer tat. Sie sagte vor allen, was sie wollte, auf ihre lärmende, monotone Weise. »Ah, Tambuzai, du hast eine lange Zeit mit diesen Europäerinnen verbracht, nur um jetzt in einer Schule zu verrotten, in der es nicht einmal eine 4. Klasse gibt. Und nicht mal Kinder, die einen Verstand haben, sondern nur Dummköpfe. Wasikana, Tambu, ist das dein Leben jetzt, wo du an einer Handwerksschule bist, wo die Leute mit den Händen arbeiten, ohne nachzudenken? Ah, aber macht nichts«, tröstete sie wie ein von einem Busch gerissener Dorn, der einen anderen aus der Ferse ziehen soll. »Nein, sinnlos, sich Sorgen zu machen. Wer von deinen Vorfahren hat aus Büchern gelernt? Dein Blut ist von mir und deinem Vater, nicht von Baba Mukuru.« So habe ich erfahren, auf welche Weise eine Mutter mit ihrer Tochter reden kann. Ich fand alles abstoßend. »Mach weiter, meine Tochter. Reiß dich zusammen. Tu etwas für dich.« Das wollte ich hören. Persönlich hinter geschlossenen Türen. Kraft, die von der Mutter auf die Tochter übergeht. Ich war angewidert vom Mangel an Vertrauen und von den Erwartungen meiner Mutter. Wie sehr ihre Worte demoralisierten, bestätigte andererseits, dass wenig für mich sprach. Ich rieb mich auf an der Frage, hatte es mit mir als Individuum zu tun? War es eine neue genetische Veranlagung? Oder noch unheimlicher, war es generisch? Niemand, nicht einmal ich, erwartete, dass ich mich ausreichend zusammenriss, um in meiner neuen Lage Erfolg zu haben. Und um bei der Wahrheit zu bleiben. Ich schaffte es auch nicht. Ich war so deprimiert, dass ich noch nicht mal die nötige Energie aufbrachte, für den Dünkel besser qualifiziert zu sein als meine Schülerinnen. Aufgrund meiner Lethargie schlug ich die Kinder auch nicht, wie die anderen Lehrerinnen, um meine geistige Überlegenheit zu beweisen. Ich schrieb nur Listen mit Stichworten oder Grammatikregeln oder Insekten an die Tafel, je nachdem, was ich unterrichtete, und machte dann ein paar interaktive Übungen, um den Druck auf meine eigenen Ressourcen zu verringern. Noten verteilte ich gewissenhaft, wenn auch mit einem notorischen Mangel an Begeisterung. Es erschien mir jedoch alles andere als logisch, nicht gewissenhaft zu sein, da ich fürs Unterrichten einen Vertrag eingegangen war. Ob mich die Kinder mochten oder nicht, war meine geringste Sorge. Lehrer unterrichteten, um Wissen und Disziplin zu vermitteln und nicht, um es den Kindern angenehm zu machen. Ich hatte weder davon gehört noch es erlebt, dass man mit Zuneigung oder Sympathie etwas erreichte. Denn letztlich war auch Schwester Catherine keine Hilfe gewesen. Leistung hieß Einsatz. Das Englisch, das ich in der 2. Klasse gelegentlich unterrichten musste, war eine Sprache, die in meinen Träumen sogar meine Mutter sprach. In der wunderlichen alten Form von Shakespeare. Pfui, Tambuzai, schimpfte Mai nachts mit mir. Und in den langgezogenen, monotonen Tönen von Schwester Emmanuel, ich bitte euch, Baba Mukuru. Da meine Fähigkeiten auf vergleichsweise hohem Niveau angesiedelt waren und ich nicht über die erforderliche Kondition dafür verfügte, meinen Schülerinnen Wissen einzubläuen, erwarb ich mir den Ruf, kompetent zu sein. Die hoffnungsvollen Kinder deuteten meine disziplinierte Trägheit als eine Art strenges Mitgefühl. Sie wurden besser und manche schafften die Klasse. Allmählich begann ich den Umstand, dass ich eine Aufgabe effektiv erfüllen konnte, wieder wertzuschätzen. Ich hatte das Gefühl, dass ich die Kinder gut unterrichtete. So wie sie jetzt hofften, versetzt zu werden, kehrte meine Hoffnung auf das Potenzial des Lebens zurück, wie eine von Maigurus mehrjährigen Pflanzen in der Regenzeit. Ich weiß nicht, was mit den Klassen passierte, die ich unterrichtete, da es mich nicht interessierte. Aber ich erinnere mich sehr gut, dass ich mit der Unabhängigkeit meine Hoffnungen zu erfüllen begannen. Ah, diese Unabhängigkeit! Das ist keine Zeit, die man vergisst. Die Menschen drängten sich in den Straßen und freuten sich so überschwänglich, dass es unmöglich war, sich daran zu erinnern, welche Taten ihre Hände und Füße, ihre Zähne und die Finger, die Stiefel und Münder ihrer Kinder begangen hatten. Wir erinnerten uns also nicht und trauerten nie gemeinsam, wie Gruppen von Frauen, viele Jahre nach einer Geburt. Die Schmerzen sind mit nichts zu vergleichen. Und so viel Blut. So viel Blut wie beim Schlachten, meine Schwester, das Blut bei einer Geburt. Zur Unabhängigkeit pulsierte eine fiebrige Leidenschaft in den Straßen, wie die Ekstase beim Geschlechtsakt. Die, die nicht auf den Straßen waren, packten mit ebensolcher Leidenschaft ihre Existenzen in Container, als die Wahlergebnisse bekannt gegeben wurden. Die, die vom Land lebten, es jedoch nicht besaßen, wussten seit Monaten, dass Mr. Mugabes ZANU-PF, die für fruchtbaren Boden gekämpft hatte, mit einem Erdrutschsieg gewinnen würde. Und die schweigsamen Menschen, die ihr Eigentum einpackten, wussten, dass der Sieg dieser Partei eine erschütternde Verschlechterung der Standards einläuten würde. Haushalte wurden in Flugzeuge verfrachtet, die sie nach Südafrika, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland brachten, wo in Kürze höhere Standards zu erwarten waren. Diese akzeptableren Lebensbedingungen, zu denen die Jumbo-Jets unterwegs waren, beinhalteten auch die Universitätsstandards. An der University of Zimbabwe hingegen gab es nun freie Studienplätze. Und es wurden auch mehr ältere Personen aufgenommen, deren Abiturzeugnisse ein befriedigend oder ausreichend aufwiesen. Es stellte sich jedoch heraus, dass Baba Mukurus Prophezeiung hinsichtlich meiner beruflichen Möglichkeiten zutraf. Die einzige Fakultät, in der ich mich einschreiben konnte, war die der Sozialwissenschaften. Mein wiedergefundenes Selbstvertrauen wurde erneut erschüttert und ich entschied mich für Soziologie. Ntombi studierte im 2. Jahr Französisch, als ich anfing. Sie wohnte auf dem Campus. Doch als ich ihr im Flur über den Weg lief, sah sie gerade aus, als würde ihr niemand entgegenkommen. Im Speisesaal saß sie bei den Dewele-Mädchen. »Die da, die ist eine Mundewehre«, erklärten mir die anderen Shona-sprechenden Mädchen, als ich sie fragte. »Lass sie zusammenglucken. Sie ist nur woanders aufgewachsen, glaube ich. Bei diesen Machangana. Deswegen sprechen sie nur Englisch. Auf dieser Seite sprechen sie Chindao«, fuhr meine Informantin, die ebenfalls Soziologie studierte, fort und bewies damit ihren Mangel an Wissen bezüglich anderer simbabwischer Ethnien. »Ha, diese Sprache. Sie nennen sie Chishona. Aber hast du jemals ein Wort davon verstanden? Ich glaube, niemand auf der ganzen Welt versteht es.« Damals war ich nicht schockiert von den Ansichten dieser Studentin über Ethnizität. Ich nickte nur und überlegte, was, wenn überhaupt, zu gewinnen wäre, wenn ich enthüllte, dass meine ehemalige Mitschülerin tatsächlich eine Muchangana war. Letztlich nichts. Mir wurde klar, dass ich mich nur minderwertig fühlen würde, da ich neu hier war, während Tombi Seto bereits Doktorandin war. Ich überwand meine Ängste, indem ich wieder manisch lerneifrig wurde. Baba Mukuru war von einer verirrten Kugel getroffen worden, die während der 21 Salutschüsse von einem Fahnenmast abgeprallt war, als bei den Unabhängigkeitsfeierlichkeiten der Union Jack eingeholt und die simbabwische Flagge gehisst wurde. Die Kugel blieb in seiner Wirbelsäule stecken. Wenn er nicht flach auf dem Bett lag, saß er in einem Rollstuhl, was ihn noch ärgerlicher und streitsüchtiger machte als üblich. Zu den Narben des Kriegs kamen also die Komplikationen der Unabhängigkeit. Weder er noch sonst jemand aus meiner Familie kam zum Campus, um meinen Studienabschluss zu feiern. Ich schloss mein Studium in einem neuen Zeitalter ab. Ich konnte mich nie, nach all den Jahren in Sacred Heart und den Freitagen in der Stadthalle, dazu durchringen, zu glauben, dass Rhodesia gestorben waren. Sie waren definitiv nicht in genügender Anzahl gestorben, um eine merkliche Veränderung im Verlauf der Geschichte zu bewirken. Zugegebenermaßen war Mr. Swanepoel gestorben, aber die Zwillinge sprachen fließend Afrikaans, sodass damals sogar Bougainvillea das Gerücht, das im Konvent die Runde machte, nämlich dass Mr. Swanepoel nicht Rhodesier, sondern Afrikaner war, glaubte. Überzeugt, dass es nicht die toten Rhodesier waren, die Mr. Mugabe und Mr. Smith dazu gebracht hatten, mit einem gewissen Grad an Aufrichtigkeit miteinander zu sprechen, versicherte ich mir selbst freudig, dass das Phänomen einem größeren und besseren Motiv auf beiden Seiten geschuldet war. Dem Wunsch der älteren Geschwister, den Menschen nicht Lippen, Ohren, Nasen und Genitalien abzuschneiden. Dem Wunsch der Europäer, ein größeres, freundlicheres Herz zu entwickeln. Mitunter fragte ich mich, wie Nyasha mit ihren Europäern zurechtkam. Waren sie wie unsere Weißen? Oder waren sie besser? Oder gar noch berüchtigter?